Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls, One Book oder auch One Girl, One Boy mit dem tatenlosen Torben
und der altbewährten Anne.
Dankeschön. Ihr merkt, ich habe jemand anderen mit dabei, denn ich befinde mich gerade in der Schweiz, bin ich zu Hause, habe mir aber gedacht, ich nehme mal meinen guten Freund Torben mit dazu und wir reden heute mal über Terry Pratchett und die Scheibenwelt. Und er hat gesagt, so, ach, wenn es sein muss, dann mache ich das.
Alles für Anne.
Alles für Anne. Oh Gott, nee, wir nutzen mal die Chance einfach. Das heißt, ich bin auf einem anderen Setup, es ist alles ein bisschen herausfordernd. Wenn ihr zwischendurch irgendwas schnurren hört oder mich schreien hört, dann sind das hier Katzen. Wir sind leicht abgelenkt dadurch vielleicht, aber es ist einfach toll. Katzen sind ja die Könige. Und falls ihr noch den Torben noch nicht kennt, also die bei mir in den Streams mit dabei sind, die kennen ihn, das ist der liebe Farbenzirkel. Und ich habe ihn damals so kennengelernt, er ist mittlerweile ein sehr guter Freund auch geworden. Ein Mensch mit einem unglaublich schönen Humor, wie ich finde. Und ein sehr hilfsbereiter also Mensch und sehr freundlicher und lustiger und sowieso. Also jeder braucht einen Torben in seinem Leben.
Ich finde schön, dass du den schönen Humor, das habe ich dann ja wenigstens aufgenommen. Das kann ich dann immer wieder abspielen. Das wird mir bei meiner Beweisführung später mal helfen als Entlastung.
Das macht er andauernd. Man muss immer aufpassen, was man sagt und er nimmt das einfach auf. Das ist ein kleiner Schlawiner, sage ich euch. Wirklich. Ach Gott. Aber Torben, wie geht's dir?
Ja gut, ich meine, jetzt Aufnahme, deswegen, wir haben es gerade Ostern, wir haben Feiertag, von daher bin ich sehr entspannt, hatte schon meinen Kaffee hinter mir, ich bin also auch wirklich aufnahmebereit, geistig da, auch nicht schlechten Firmenkaffee, sondern guten Kaffee.
Ich hatte noch gar keinen.
Ja, das ist ein bisschen schlechter, ne? Das
ja, ein bisschen schwierig, oh Gott.
Kannst du dann überhaupt diese Aufnahme durchstehen?
Also erstaunlicherweise, gestern hatte ich auch erst sehr spät, aber ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich super müde wurde. Also bin ja gerade in der Schweiz beim Event und da ist sowieso der Schlafrhythmus so gegen 1:30 um 2 und gegen 8 wieder aufstehen.
So, das sind mehr so Klassenfahrt, ne?
Ja, wirklich. So richtige Klassenfahrt-Vibe. So, wer hat seinen Schlüpper hier gelassen? Tu den weg.
Und den trägt man nicht auf dem Kopf.
Ja, genau. Genau das. Sag das mal den anderen. Wirklich. Die sollten das mal hören. Wäre ich voll dafür. Ach Gott. Es ist alles ein bisschen rudimentär. Also deswegen zwischendurch, ich werde hier von riesen Flauschekatzen mit, weiß gar nicht, wie man das eingenommen. Also sie gehen halt einfach, in mein Gesicht rein. So, denken sich so, oh ja, let's go. Und lecken dann mein Gesicht ab. Und 5 Minuten vorher haben sie sich den Hintern geleckt. Halt Katzen.
Es sind Katzen, Könige. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung.
Ja.
Über das Thema, das wir gleich sprechen, gibt es ja sogar ein eigenes Katzenbuch. Sogar das.
Ich habe nur davon gehört, das habe ich nicht gelesen. Weil wir reden jetzt gleich über Terry Pratchett und die Scheibenweltromane. Terry Pratchett ist ein Autor, der leider schon verstorben ist. Wirklich großes, großes Leider an der Stelle. Und der hat, ich weiß gar nicht, wie viele, 42 Bücher über die Scheibenwelt geschrieben?
Oh, ja, da fragst du jetzt natürlich wieder.
Ja, da frage ich so spontan.
Mit Statistiken und Zahlen, das bedeutet mir immer so wenig. Also ich kann nur sagen, deswegen, dass er mich halt schon seit, keine Ahnung, dann ja jetzt etwa 30 Jahren begleitet. Von daher sind da wahrscheinlich einige Bücher zusammengekommen.
Ja, das stimmt. Es geht, du bist doch gerade mal 22, 3 Viertel.
Ja.
Ja. Also Terry Pratchett ist halt, ich habe ihn kennengelernt als Autor, da war ich so 15, 16. Und dann habe ich seine Bücher immer gelesen auf dem Weg zur Ausbildung. Ja, also die Scheibenweltromane sind halt Fantasy-Romane, aber mit einer ordentlichen Schippe britischen Humor. Hast du es so ganz gut?
Ja, absolut. Deswegen, also Fantasy-Romane, deswegen ist es, aber das ist immer so, es beschreibt so schwer, weil für mich sind die Scheibenweltromane, die haben eben so mehrere Ebenen. Einmal hat man wirklich eine klassische oder weniger klassische Fantasy-Geschichte. Das ist ja eben so das eine Genre, was er so abdeckt. Dann also die auch sehr slapstickig ist, muss man sagen. Also die ist, wie gesagt, britischer Humor, teilweise auch sehr slapstickig. Wortspiele sind drin, auch ungemein viele. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch diese anderen Ebenen, weil man merkt bei Pratchett einfach, dass er einen unglaublichen Wissensschatz, Erfahrungsschatz, dass er rechts, links sich viel umgeschaut hat in Physik, in sozialen Geschichten, in Kulturen. Und das alles fließt auch ein. Also ich konnte wirklich die Bücher immer mehrmals lesen, weil erstmal kam ein neues Buch raus, oh, sofort neue Geschichte, erstmal sofort, ja, ich muss wissen, wie es ausgeht, sofort hintereinander weg durchgelesen. Und dann nimmt man sich aber ein zweites Mal vor und versteht noch mal mehr Anspielungen. Wie gesagt, da sind dann, wie gesagt, auf kulturelle Phänomene, auf, wie gesagt, Physiksachen drin. Das ist, man bemerkt mehr.
Ja.
Und wenn man nach ein paar Jahren sich das Buch wieder vornimmt, plötzlich hat man selbst sein Wissen erweitert und denkt, ach Mensch, das war ja auch eine Anspielung.
Ich habe noch nie ein Buch von ihm nochmal gelesen. Mhm. Aber es ist fest auf meiner Liste. Und mein allererstes Buch von ihm, weil das ist halt auch die Frage, so Scheibenwelt, ist ein riesiges Universum an sich. Womit fängst du an? Gehst du chronologisch vor? Nimmst du einen anderen Einstieg? Mein allererstes Buch war Gevatter Tod, was in mein Geburtsjahr geschrieben wurde, 1987. Muss ich auch mal vorstellen. War für mich der perfekte Einstieg, weil zum Beispiel der Tod, wenn er auftaucht, er ist ja erstmal überall. Er taucht in vielen Geschichten auf. Und er hat auch keine Anführungszeichen, keine Gänsefüßchen, in denen er spricht, sondern einfach nur die Großbuchstaben. Er ist halt einfach da. Ist halt großartig.
Deswegen vorneweg muss man ja sagen, also ich meine, viele werden ja schon popkulturelle Anspielungen, vielleicht sogar Filme, Serien, ähnliches, gibt ja alles inzwischen davon, Computerspiele, vielleicht ja schon mit in Kontakt gekommen zu sein. Deswegen die Prämisse von der Scheibenwelt ist ja erstmal, wie gesagt, die Welt ist eine Scheibe dort und zwar definitiv, das ist kein Glaube, ja, sondern das ist so.
Das ist so, du fällst sonst runter.
Weil sie wird ja auch von Elefanten gehalten und diese stehen natürlich auf einer Schildkröte und diese Schildkröte reist durchs All.
Ja, ich glaube, die heißt Arthurin, oder?
Groß-Arthurin, genau.
Groß-Arthurin, ja.
Und das ist wirklich die Wahrheit. Also so weit, dass es wissenschaftlich ist, dass sich sogar dann Leute über den Rand hinablassen, um zum Beispiel zu prüfen, was ist eigentlich das Geschlecht dieser Schildkröte. Also es ist nicht ein Glauben, es existiert. Aber gleichzeitig existieren natürlich auch Götter. Also es ist ja Fantasy und oh ja, die Götter existieren. Allerdings manchmal auch menschlicher, als man denkt. So, das ist so diese gesamte Prämisse, der es wirklich spielt. Das heißt zum einen irgendwie manchmal diese wissenschaftlichen Ausflüge, aber eben auch Magie, Religion, Glaube, das spielt genauso eine Rolle. Das existiert wirklich gleichwertig nebenher.
Wenn du wüsstest, mal so gefragt, die Erde ist eine Scheibe und du könntest dort runter, wäre das wirklich dein Gedanke, das Geschlecht dieser Schildkröte oder Elefanten rauszufinden?
Das ist ja das Tolle eben an dieser, eben auch wieder an der Scheibenwelt. Dort ist ja genau das immer Thema, so dieses normale Denken. Man hat das Gefühl, die Bewohner haben grundsätzlich trotzdem ein Ding an der Waffel. Ja. Also es gibt natürlich immer so diesen ersten Gedanken, so dieses Aha, so ist es halt. Und dann wird es immer einen geben, der plötzlich auf eine Idee kommt, wo man denkt, was, warum? Aber sie tun es. Es wird immer einen geben. Und ja, seien wir mal ehrlich, in der echten Welt kennen wir das ja genauso. Alle denken drüber nach und wissen Bescheid, was Sache ist. Und dann gibt es irgendwie einen, wo man nicht weiß, ach, Genie, Wahnsinn, lebt er in einer anderen Welt. Und er wird diese Frage stellen. Was hat die eigentlich für ein Geschlecht? Es wird ihn geben.
Das stimmt. Es wird ihn einfach geben. Oh Gott. Es ist ein riesiges Universum. Es gibt mehrere Schauplätze auf der Scheibenwelt, die man besuchen kann, sozusagen. Und ja, für mich, ich habe eben gesagt, mein allererstes Buch war Gevatter Tod. Als Einstieg war es für mich perfekt. Weißt du noch, was dein allererstes war?
Tatsächlich, deswegen, also meins war Die Farben der Magie. Colors of Magic. Also wirklich eigentlich chronologisch, quasi chronologisch eingestiegen. Das war ja noch so Präabiturzeiten bei mir und eben auch so Teenie-Alter, viel gelesen. Ich habe damals auch keine Ahnung, 2-3 Bücher pro Woche weggelesen.
Wir spekulieren an der Stelle bitte nicht über Farbenzirkels, also über Torbens Alter.
Dankeschön. Ein bisschen hilft es auch, wenn ich wahrscheinlich schon mal sage, es gab ja kein Internet und das heißt, um auch den Buchkonsum zu bewältigen, bin ich tatsächlich dann 2-3 Mal die Woche in die Stadtbibliothek gegangen, weil das hätte man sich auch alles gar nicht leisten können. Ja. Und ein Mitschüler damals von mir kam eben an, der ist so auch richtig Vollnerd, muss man einfach mal sagen, zumindest zur damaligen Zeit Vollnerd, voll in Fantasy, voll in Rollenspiel, in allem eigentlich in der drin. Schöne Grüße an Daniel. Und der hatte mir damals eben die Farben der Magie mitgegeben. Meinte, das soll ich mal lesen. Und damit bin ich eingestiegen. Und es gab ja damals auch noch nicht so viele Bücher, auch Fantasy, wenn ich überlege heutzutage, wie viele lange Serien es gab.
Ja.
Damals war die Auswahl noch gar nicht so groß. Fantasy, ja klar, gab's Fantasy, gibt es schon lange, 70er Jahre vermute ich mal, vielleicht sogar 60er Ausflüge oder so, wenn man so die Conan-Bücher und ähnliches alles sieht. Aber so diesen, ja, irgendwie so der Art, irgendwie so viel Alternativen hatte man nicht. Es sah witzig aus, ist mein Humor, also gerade eine humorvolle Variante, dann auch noch zu haben von Romanen. Genau, dann bin ich damit eingestiegen und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das Ding hat mich damals angefixt und das war die richtige Entscheidung, auch mit dem loszulegen. Mhm. Wenn mich heute aber Leute fragen würden, mit welchem Buch soll ich denn anfangen? Soll ich es chronologisch lesen? Muss ich glatt sagen, mach's nicht.
Ja.
Tatsächlich. Und der Grund ist wirklich, das Buch ist, glaube ich, gar nicht so gut gealtert, wie ich es gerne hätte und in meiner Erinnerung noch ist. In meiner Erinnerung fantastische Zeit, aber dort musste sich auch Pratchett erstmal finden. Also da waren manche Dinge noch sehr oberflächlich, zu albern, ohne diese zweite Schicht dazu. Die Charaktere, also muss man wirklich so, hey, trotteliger Magier, das muss man halt mögen, um da wirklich reinzukommen.
Dazu muss man sagen, das Buch ist von 1983.
Ja.
Das ist halt auch schon oh mein Gott, das ist 50 Jahre alt, 51. Oh mein Gott!
Ja, ja, ja.
Ich hätte nicht nachrechnen sollen. Ich bin immer noch so im Gedanken so, ja, wir haben es ja gerade 2000 gefühlt.
Ja, genau. Also für mich gibt es ja eh immer nur noch Prä-Corona und gerade erst irgendwie, ja. Alle anderen Zeiten haben keine Bedeutung mehr und Prä-Corona ist alles bei mir ungefähr 10 Jahre her.
Ja, verstehe ich.
Was anderes gibt es ja nicht.
Ja.
Also die
ja.
90er sind ja gerade 10 Jahre her und so. Das ist.
Aber wenn du sagen würdest, okay, die Color of Magic ist jetzt nicht so gut gealtert, welches würdest du empfehlen als Einstieg?
Und ich muss echt sagen, ich würde es personenabhängig machen.
Ja.
Weil, jetzt kommen wir gleich nämlich zum nächsten, das Problem bei mir ist in der Scheibenwelt, das löst bei mir so viel im Kopf immer automatisch aus, dass ich mich überschlagen könnte beim Erzählen. Das heißt, welche Figur mag ich nämlich am liebsten? Und dann fange ich an, sofort aufzuzählen. Es gibt viele große Figuren. Also Pratchett hat sehr viel, dass er ein großes Portfolio an Figuren inzwischen aufgebaut hat. Und bestimmte Werke haben, sagen wir mal, immer so hauptsächlich eine zentrale Figur davon nimmt er. Und um die sind die Geschichten oft aufgebaut oder eine Gruppierung von Leuten. So, das heißt, es gibt zum Beispiel so die Hexenbücher,
ja.
Wo es um einen Hexenzirkel mehr oder weniger geht. Oder die Todbücher um Gevatter Tod oder die Stadtwache-Bücher, die Zauberer-Bücher.
Oder Rincewind.
Genau, deswegen die Rincewind-Bücher mit eben genau mit den Zauberer-Büchern, das ist genau das. Und das, was ich eben gelesen habe, Farben der Magie, das sind diese Rincewind-Bücher, die Magier-Bücher. Ich mag sie alle, immer wenn ich sage, das ist meine Lieblingsfigur, ist übrigens Hauptmann Mumm von der Stadtwache, dann fällt mir ein, naja, außer Oma Wetterwachs, die Hexe, die ist natürlich auch meine Lieblingsfigur, aber Tod ist natürlich meine Lieblingsfigur.
Wie stehst du zum Rattentod?
Der Rattentod, der ist meine Lieblingsfigur.
Ich muss sagen, mein allererster Nickname im Internet auf Yappi damals noch war Nanny Ogg. Nanny Ogg gehört zu den Hexen und die war immer mein Vorbild. Damals schon. Problem ist halt, ist ein bekannter Name, den sich irgendwie zu claimen, ist immer sehr schwierig gewesen. Ja. Aber Nanny Ock zum Beispiel ist eine der drei Hexen und sie hat ganz viele Söhne, hat keinen Mann, aber ganz viele Söhne und die haben natürlich Schwiegertöchter. Und die Schwiegertöchter möchten natürlich hoch in ihrer Gunst stehen. Und deswegen arbeiten die in Schichtarbeit bei ihr, machen den Haushalt, gehen einkaufen, kochen und Co., damit sie halt gut angesehen werden. Und Nanny Ock selbst hat immer einen Flachmann dabei, ein Lied auf den Lippen und tanzt auf dem Tisch.
Ein Lied auf den Lippen, muss man dazu sagen, oft werden sie nicht zu Ende gesungen,
ja,
weil sie so unanständig sind, dass man eigentlich versucht, dass sie schon immer vorher abgebrochen werden.
Ja.
Auch nicht alle Strophen sind immer überall zugelassen. Bei Nanny Ock, wo sie gerade auch mit, wo Anne gerade das mit den Schwiegertöchtern auch erzählt, das ist auch sehr schön, deswegen sie hat so ihr eigenes kleines Matriarchat dadurch.
Ja.
Man kann im Flur zum Beispiel ablesen, wer gerade in der Gunst bei ihr an Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen hochsteht. Die Leute müssen natürlich auch immer Mitbringsel, Geschenke, natürlich, das ist
natürlich
die Schwiegermutter oder die Mutter, müssen natürlich mitbringen. Und dann kann man an der Reihenfolge, wie sie gerade im Flur aufgebaut sind, schon genau sehen, wer gerade besonders zugetan ist und wer nicht.
Ich finde es großartig. Deswegen, das war mein allererster Nickname im Internet, mein großes Vorbild. Jetzt habe ich Echsen und einen Flachmann. Aber meine Echsen habe ich in keine Reihenfolge gepackt.
Ja. So, deswegen jetzt zurück zu der Frage, deswegen, wo fängt man an? Und das ist genau meine Frage mit den Lieblingsfiguren, dass ich sage, es gibt eben diese ganzen Geschichten und ich würde eher entscheiden, was für ein Gegenüber habe ich?
Ja.
Das heißt zum Beispiel, habe ich gegenüber jemand, der wirklich auch so gerade diesen, so mit sehr auf so einer Musical-Variante, zum Beispiel so Musical steht, Opern, ähnliches, dann kann ich direkt sagen, hey, lies doch dieses Buch, weil das geht tatsächlich um im Prinzip eine Phantom-der-Oper-Erzählung. So. Oder ich will überhaupt, dass du einsteigst, erstmal so dieses eben so etwas Morbideres, dass ich sage, ja, dann liest die Gevatter-Tod-Bücher, weil die Gevatter-Tod-Bücher eben genau der Tod, der in Großbuchstaben spricht, das ist einfach ein Charakter, mit dem kommt man super rein. Oft auch von mir empfohlen, wenn ich nicht weiß, worauf mein Gegenüber steht.
Und der geht bei vielen Schauplätzen vorbei, sodass man schon mal reinschnuppern kann.
Genau, man lernt viele Figuren oder auch die Stimmung der Scheibenwelt. Was bedeutet der Tod? Was bedeutet Religion? Kommt man bei Gevatter Tod alles vorbei? Deswegen, wer klassischen Fantasy liest, ja doch, dann eben die Magierbücher tatsächlich zu lesen. Und jetzt muss ich mal wieder sagen, ein bisschen Stereotyp vielleicht, aber gerade weiblichen Personen empfehle ich eben oft, fangt mit den Hexenbüchern an.
Ja.
Weil die Hexenbücher, es ist eben ein Hexenzirkel, also nicht, dass Hexen wirklich ein Zirkel, weil Hexen sind Individuen. Hexen würden sich niemals wirklich zu etwas zusammenschließen, weil sie ja alles mächtig sind. Und es gibt ja auch kein Oberhaupt der Hexen, weil sie alles starke Individuen sind. Und außerdem würde man Ärger mit Oma Wetterwachs kriegen.
Oh ja.
Oberhaupt. Deswegen, also es gibt gar kein Oberhaupt.
Nee, um Gottes Willen, ihr würde ich mich auch niemals anlegen.
Genau, oder? Weil man Angst vor Oma Wetterwachs hat. Deswegen gibt es keins. Und da würde ich eben sagen, da findet man so viele auch unterschiedliche Charaktere, wo man auch so sagen kann, hey, die sind irgendwie relatable, da kann ich mitfühlen, da ist eine Dynamik drin. Man hat auch klassische Elfen- und Einhorngeschichten bei den Hexen. Und deswegen würde ich sogar sagen, also wenn auch natürlich immer die überzogenen Varianten, dann würde ich sagen, na dann fangen wir den an zu lesen. Und deswegen, das Buch ist schwer zu empfehlen.
Ja. Wobei, also ich muss auch sagen, die Hexen sind mit meine Lieblinge mit dem Tod. Und die Hexen, gerade mit Oma Wetterwachs, die Geschichte oder halt auch mit den kleinen freien Männern, die haben auch so viel Sozialkritisches. Du hattest letztes Jahr irgendwann nochmal die Geschichte rausgeholt mit Oma Wetterwachs und der Geburt.
Oh ja.
Das ist halt so viel Humor dort drin steckt. So viel Sozialkritisches ist auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob du das nochmal erzählen kannst, zusammenkriegst.
Ich glaube schon halbwegs, also zumindest für den Sinn. Deswegen ist es auch kein großer Spoiler, weil das eine Nebenerzählung ist, mehr oder weniger, wo es vor allem eben darum geht, wie Oma Wetterwachs charakterisiert ist. Oma Wetterwachs, wie gesagt, eigentlich eine Hexe. Benutzt sie Magie Offensichtlich eigentlich nicht. Also ja, sie beherrscht Magie, sie kann Magie irgendwie, aber eigentlich nutzt man keine Magie. Sie ist großer Fan eigentlich eher von Psychologie oder Kopfologie, also eher mit den Leuten zu arbeiten, muss man fast sagen. Weil sie sagt auch selbst, Magie hat immer einen Preis. Und auch das ist in der Scheibenwelt Tatsache so. Magie hat immer einen Preis. Manchmal direkter, manchmal indirekter, manchmal kann man die Regeln vielleicht auch beugen, aber wirklich brechen geht nicht. Und sie wird nun dazu gerufen zu einer schweren Geburt in eine Scheune, wo es wirklich darum geht, eine junge Frau liegt in den Wehen, Kind. Und es ist auch ein theoretischen Heiler, glaube ich, dabei. Und der Vater und der Heiler steht ja so noch wirklich da und muss irgendwann steht und wirklich da und meint, nee, das wird hier schiefgehen. Das sieht nicht gut aus. Und der Mann wird auch rausgeschickt, wie es natürlich auch gerade so mittelalterliche Szenarien dann ist. Der wird auch beiseite geschafft, der soll sich das Ganze gar nicht mit anschauen. Und Oma Wetterwachs trifft nun einfach die Entscheidung und sagt, okay, wenn das hier nicht gut aussieht, einer von beiden wird sterben müssen, das ist völlig klar. Und sie entscheidet sich halt, ich werde das Kind sterben lassen. Wir werden das Kind sterben lassen und die Mutter am Leben erhalten. Und sie wird danach groß kritisiert, was sie sich eigentlich anmaßt, die Entscheidung zu treffen, gerade über ein Kind zu entscheiden. Und wird dafür richtig angefeindet, gerade weil sie die auch recht trocken und sehr hart auch trifft, die Entscheidung, auch dem Mann gegenüber. Aber ihre Erklärung ist eben dieses, der Mann hat ihr nie was getan. Der Mann war immer ein netter, zuvorkommender, das ist ein fleißiger Mensch. Diese Entscheidung zu treffen, die möchte sie keinem Menschen überhelfen. Gerade, wie gesagt, weil der Mensch ihr nie was getan hat. Mit dieser Bürde müsste der Mann den Rest seines Lebens leben. So ist der Mann sauer auf sie. Das ist okay, damit kann sie arbeiten, damit kann sie leben, der soll ruhig sauer auf sie sein. So muss er das auch verarbeiten. Irgendwann wird ihm das wahrscheinlich auch klar sein, dass es auch Quatsch ist. Aber es ist auch egal. Sie kann dieses Leid der Welt sozusagen und sein Leid, sie kann das tragen, sie kann das auf sich nehmen. Aber der Mann würde wahrscheinlich dran zerbrechen. Und deswegen hat sie ihm gar nicht erst die Entscheidung überlassen. Und da sieht man eben so dieses, wenn es dann gerade auch um Tod und so eine Entscheidung geht, wie hart das Buch manchmal auch ist und wie kontrovers das sein kann. Ja, und das gibt theoretisch auch echt wirklich Diskussionsanlass. Also man kann über einige Szenen auch wirklich dann echt diskutieren. Was ist jetzt richtig, falsch, moralisch? Keine Ahnung.
Das ist, ich krieg gerade wieder Gänsehaut. Einfach das halt, wie vielschichtig, wie du es vorhin schon gesagt hast, halt auch die Bücher einfach sind. Sie wirken sehr leicht und dann kommt als Nebengeschichte dann sowas einfach mit rein, was so nebenbei beiläufig erzählt wird. Und halt aber auch in der jetzigen Zeit Oma Wetterwachs, die halt eher nicht so der Magie, also die Magie halt ausübt, aber halt nicht so oft benutzt, sondern wirklich eher Coaching betreibt. Teilweise, wenn man so will, weil es halt auch im Kopf anfängt, das Ganze, finde ich halt auch super spannend. So, da war seiner Zeit wirklich voraus.
Ja, deswegen also auch wirklich zu haben, hey, du hast die Macht aller Welt eigentlich gerade zur Verfügung, aber sie dann eben nicht zu nutzen, das ist die eigentliche Kunst.
Ja.
Weil als Gegensatz dazu hat man eben gerade diese Magierbücher mit dem Erzmagier und der Universität von Ankh-Morpork, mit der großen, wo die ganzen Magier eigentlich zusammenkommen.
Und mit dem Bibliothekar.
Der Bibliothekar, genau, wo so da wird quasi mit Magie wiederum um sich geschmissen. Mhm. Also mit ohne Rücksicht auf Verluste. In dem Fall zum Beispiel, dass der Bibliothekar mal ein Mensch war. Jetzt ist er ein, man darf das A-Wort ja nicht benutzen.
Ja.
Also ein Orang-Utan, das ist erlaubt. da eben auch, wenn man zum Beispiel ein Buch nicht zurückbringt, auch die Arme natürlich hinter dem Rücken verschrauben könnte. Und er weigert sich auch zurückverwandelt zu werden, weil man genau da sieht, die Magier knallbunt mit allem, die werfen um sich, aber man sieht auch da, die Sache hat immer einen Preis. Wichtigst ist natürlich der Erzmagier immer an einer solcher Universität. Da gilt auch immer, dass der Posten wird weitergereicht, weil der ist auf Lebenszeit im Normalfall. Und deswegen ist Mord auch eine natürliche Todesursache bei Erzmagiern.
Ja.
Das ist normal. Das weiß man.
Es ist ja auch ganz logisch.
Ja.
Also wenn es halt an der Zeit ist, dass jemand Neues mit da kommt, dann passieren halt Unfälle.
Muss er stärker sein, ja? Muss ja. Er gewitzter sein, irgendwas.
Es ist so, wenn er halt nicht schlau genug ist, sich dagegen zu wehren, vorbereitet zu sein.
Und da hat man dann eben so diese sehr slapstickige Welt, zum Beispiel, während wir jetzt gerade bei den Hexen hatten, so sehr viel Psychologie, Soziologie mit drin steckt, wie geht man mit Menschen um, was steckt hinter Menschen, welche Masken tragen die Menschen. Deswegen die Richtung. Hat man dann eben diese Magier, die sind eben knallbunt, Slapstick. Da gilt auch, guck mal, da ist ein großer roter Knopf, auf dem steht nicht drücken. Was werden sie also als erstes tun? Sie werden ihn drücken. Sie können ja nicht anders. Ich? Sie sind Magier. Ja.
Bin ich jetzt auch ein Magier?
Nein, du bist eine Frau, weißt du doch.
Ach.
Der achte Sohn eines achten Sohnes wird Magier.
Oh, dann gibt es ja noch die Stadtwache in Ankh-Morpork. Die sind auch, da hat man auch laufende Klischees gefühlt. Ich muss aber sagen, die haben es mir nicht so angetan. Davon habe ich, glaube ich, 1-2 Bücher gelesen, aber die hatten mich nicht so überzeugt.
Wie gesagt, meine Lieblingsfiguren. Hauptmann Mumm, später Kommandant Mumm und es geht noch weiter, die Karriere. Eine meiner Lieblingsfiguren.
Hatte er nicht auch eine Hexe geheiratet?
Oder nee? Nein, nee. Er hat Lady Sybil Käsedick, die vom quasi vom örtlichen Tierheim.
Ja, die also mit den Drachen.
Genau.
Ja.
Gerade die ausgesetzten Drachen, die sie behandelt. Ja.
Das war's. Das ist teilweise sind die Bücher so lange bei mir her und ich muss halt wirklich irgendwie ich muss nochmal rereaden, weil das auch wirklich Schätze sind.
Ja. Und ihn mag ich zum Beispiel, die Stadtwachenbücher sind wieder die, das sind fast die weltlichsten. Wie gesagt, wir hatten jetzt einmal die Hexen mit der eher Psychologie, Soziologie, wir hatten jetzt die bunte Welt der Magier und Mumm und die Stadtwache steht fast für die weltlichste aller Geschichten immer. Mumm ist eigentlich auch ein absoluter Misanthrop, aber er versteht die Welt. Und auch bei ihm sieht man nämlich ganz oft Prinzipien aus unserer echten Welt immer wieder angewandt. Zum Beispiel hat er eben das Prinzip der Stiefel. Warum zum Beispiel arme Leute immer Probleme haben oder Probleme haben, zu Geld zu kommen und Reiche dagegen immer reicher werden. Und er macht das eben am Beispiel Stiefel fest. Ich bin arm, ich brauche jetzt aber Stiefel bei dem nassen Wetter. Also werde ich mir nur die billigsten Stiefel leisten können, weil mehr Geld habe ich gerade nicht. Die haben natürlich nur dünne Pappsohlen und sind bei 2-3 Regen irgendwann, die sind wieder durch und ich muss mir wieder neue Stiefel kaufen. Der Reiche kann einmal die guten Stiefel kaufen, mit Ledersohle, allem drum und dran. Die sind zwar etwas teurer, halten dafür aber gleich 10, 20 Jahre. Also dadurch kann er weiter, insgesamt macht er dadurch sogar das bessere Geschäft.
Geld gespart.
Genau, und so spart er tatsächlich dann der Reichere sogar noch mehr Geld. Und diese Prinzipien, so wirklich so eine, die einfach Grundwahrheiten sind, auch in unserer Welt, dafür mag ich eben die Stadtwache. Du hast die Klischees, so den faulen Typen in der Wache, der alle probiert, alle Regeln zu umgehen, eigentlich immer nur dazu zu kommen, wie er möglichst wenig Arbeit vollbringt oder nebenbei vielleicht noch ein krummes Geschäft machen kann. Du hast den, für den die Welt eigentlich viel zu komplex ist, sondern den wache Menschen, der eigentlich immer probiert, sich alles möglichst leicht runterzubrechen. Gerne deswegen auch Dinge erklärt mit dem einleitenden Satz quasi, also das ist doch ganz einfach. Und dann probiert, seine Welt in ein Schwarz-Weiß runterzubrechen, auf eine ganz, oft sehr plumpe Art und dadurch natürlich auch oft zu den falschen Erkenntnissen kommt. Aber ein liebenswerter Mensch trotz allem. Also so ist es nicht. Er ist kein böser Mensch. Und diese Weltlichkeit, das mag ich immer in den Stadtwache-Büchern und die sind viel für Politik und Diplomatie da. Ja. Weil gerade Mumm sich immer in diesem Grenzbereich bewegt zwischen er will für die Moral einstehen, er will für das Richtige einstehen. Ihm sind aber oft die Hände gebunden durch tatsächlich sogar manchmal Gesetze, durch Politik, weil ja, na klar, wäre es richtig, aber dürfen wir es uns dann mit dem Nachbarland verscherzen? Und wie er sich da immer durchwindet und er ist ein Meister der Loopholes, irgendwo noch eine Lücke zu finden, die er für sich nutzen kann. Fantastisch.
So, also es ist immer so eine Prise Glück und man über, wenn ich das immer gelesen hatte, war auch so, wie schafft er es jetzt, dass das keine große Katastrophe wird? Mhm. So verfüllt. Wir hatten Stadtwache, wir hatten Zauberer, wir hatten die Hexen, die Götter. Einfach göttlich. Einfach göttlich, auch ein großartiges Buch. Mhm. Was ich auch sehr wichtig finde, da geht es um einen Gott, der eigentlich in Wirklichkeit so ein riesiger Stier ist. Er wird gerade in der Wüstenregion angebetet. Riesiger Stier, mächtig, imposant. Aber in Wirklichkeit ist der Gott, ich weiß gerade den Namen nicht mehr von ihm, weißt du das? Om. Ah, der Gott Om, ja. Ist in Wirklichkeit eine kleine Schildkröte, die einfach durch die Wüste getreten wird, weil die Leute sagen zwar, sie glauben noch an ihn, aber in Wirklichkeit tut es halt keiner mehr. Was auch diese Ebene hat. So.
Deswegen, also das Prinzip der Götter auf der Scheibenwelt ist auch immer, je mehr Gläubige du hast, umso mächtiger bist du auch. Deswegen gibt es eben die großen Götter, die wirklich machtvoll sind. Und es gibt auch manchmal so eher die kleinen Götter, die wirklich sind so, keine Ahnung. Zum Beispiel gibt es die Göttin für verklemmte Schubladen und sowas. Die hat halt eine sehr spezielle Nische, ist auch jetzt nicht so mächtig.
Aber sie wird gebraucht.
Genau, aber so für ein bisschen Küchenglauben und Küchenaberglauben, dadurch hat sie eben doch eine gewisse Macht. Deswegen, also von daher, deswegen, so funktioniert dort erstmal diese Religion auch. Und Om stellt eben fest, dass er eigentlich mal dieser mächtige Gott war, deswegen Lieblingsfigur mächtig aufgetaucht. Mhm. Und plötzlich wacht er als halbblinde Schildkröte auf, weil er genau wie Anne meinte, eigentlich hat er gar keine Gläubigen, er hat eigentlich noch genau einen echten Gläubigen.
Ja.
Genau einen, deswegen ist er überhaupt noch da. Und er wehrt sich jetzt, die Geschichte geht vor allem darum, sich dann auch dagegen zu wehren, dem Vergessen anheimzufallen. Das heißt, eigentlich zu wissen, er ist eigentlich dieser große Gott, aber ist nur noch ein Gläubigen davon entfernt, dass er nur noch ein seelenloser Geist in der Wüste wird.
Ja, aber, oh Gott, das tut mir gerade voll leid. Das ist halt, aber auch an diesen Geschichten, wie viele Schichten wirklich mit dabei sind, was für Themen mit behandelt werden und Co., also halt neben den Göttern, die auch übrigens, die Figuren tauchen auch immer wieder in den anderen Büchern mit auf. Mhm. Das heißt, also es hilft halt schon, so einen kleinen Überblick zu haben. Für mich war es zu Anfang immer so, oh, okay, wer ist das? Man hat es aber dann relativ schnell rausgefunden. Und es ist halt, ich liebe dieses ganze Konstrukt dieser Scheibenwelt, die ganze Kombination. Es gibt auch diese kleinen blauen Männer. Die sind mit...
Die Free Man, die kleinen Schotten.
Ja, die kleinen Schotten. Das sind so wirklich so kleine blaue Männer, die halt im 100er-Pack auftauchen, wenn man so möchte. Und die sind mit einer anderen kleinen Hexe unterwegs. Ich glaube, in der Winterschmied war das. Wie hieß denn die?
Tiffany. Wie?
Du hast ein super gutes Gedächtnis. Ich mit meinem ärmsten Gedächtnis bin sehr froh, dass ich dich habe. Die sind da auch mit unterwegs, die halt wirklich auch rüpelhaft sind. Das sind halt wirklich betrunkene Schotten, wenn man so will. So gefühlt.
Das auch, nämlich das Schöne da, eben die Refree Man, das ist die Grundprämisse, nämlich es sind kleine, betrunkene Raufbolde, die am liebsten Dinge klauen.
Ja.
Und deswegen, das ist genau ihre Aufgabe. Und deswegen funktioniert bei ihnen auch der Tod anders, weil sie sind eigentlich sehr gläubige Leute. Und man weiß ja, wenn man ein gutes Leben geführt hat, dann landet man in dieser anderen Welt, wo man all das darf, wo es darum geht, rauben und klauen und besaufen. Und da sie feststellen, das tun sie ja gerade, glauben sie, sie wären ja schon tot. Sie sind gerade quasi in Anführungsstrichen im Himmel in dieser anderen Welt, weil sie werden ja gerade belohnt.
Ja.
Also bei ihnen ist auch dieses Konzept ein bisschen auf den Kopf gestellt.
Ist einfach großartig. Oh Gott. Dann gibt es noch Maurice den Kater.
Genau, das war, was ich meinte mit der Katzengeschichte. Das ist einmal so ein Solo-Roman, wo er sich wirklich mal meine Katze als Hauptfigur rausgenommen hat. Lass ich auch ganz nett, hat Spaß gemacht. deswegen ist jetzt keins der wichtigen Bücher, würde ich sagen, aber war schön.
Hier sind alle Katzen weg. Ich bin gerade sehr traurig. Sind eigentlich drei in der Zahl. Bis eben hatte ich noch eine Katze im Gesicht. Nun nicht mehr. In Ordnung.
Einen großen gibt es dann. Und zwar, wir haben jetzt ja, wie gesagt, was ich meinte, die ganzen Psychologie, Magie, Diplomatie, Sozialgeschichten. Und jetzt haben wir Technik. Mhm. Die, es gibt auch natürlich, wenn wir sagen, hey, die Welt entwickelt sich auch auf der Scheibenwelt weiter. Wir fangen an eigentlich in so mittelalterlichen Fantasy. Ja, sie haben immer mal wieder auch Pendants gefunden zu unserer weltlichen Technik, die sie dort umsetzen in anderer Variante. Aber auch dort entwickelt sich die Welt schnell weiter. Das heißt, es gibt plötzlich einmal den Ruf, die Zwerge haben es geschafft, aus Blei Gold zu machen. Und das stimmt. Sie haben nicht den Zeitungsdruck, den Buchdruck erfunden. Aus Bleilettern kann man Zeitungen verkaufen und Bücher verkaufen und Gold machen. Also auch da sieht man wieder, wie Pratchett manchmal denkt. So aus so einem einfachen Satz, wo du denkst, was? Ja gut, technisch stimmt's. Ja. Und da geht es dann eben um diese, also um einen, vor allen Dingen, also diese Bücher, die vor allem in Ankh-Morpork spielen. Und gerne auch zum Beispiel den Lord the Word als Mittelpunkt haben. Einen eigentlichen Hochstapler, verurteilten Hochstapler, dem die Chance gegeben wurde, ein neues Leben zu starten. Unter Aufsicht des Patriziers der Stadt, der darauf achtet, dass er nicht wieder krumme Dinger macht. Oder zumindest, dass er weiter krumme Dinger macht, aber im Namen der Stadt und des Fortschritts.
Ja.
Also es muss schon kontrollierte krumme Dinger sein. Und dort haben wir dann plötzlich so Themen, nämlich Buchdruck, plötzlich geht's weiter später zu Telegramm bis hin zu im Prinzip Internet. Noch sehr rudimentär, aber auch so dort nämlich diese ganzen Sachen. Was bedeutet das, wenn man plötzlich die Globalisierung von Nachrichten hat? Wenn plötzlich Nachrichten in hoher Geschwindigkeit durch die Gegend geschickt werden können? Wenn ich plötzlich mit einer Zeitung nicht nur in meinem kleinen Ort in der Stammkneipe Informationen verteile, sondern quer über die Welt verteilen kann. Also auch da wieder diese Mischung aus total absurdem Slapstick, aber auch wirklich sehr sozialkritischen Sachen reingestrickt, ja, im Fantasy. Super.
Wie hieß denn nochmal der Vampir von der Zeitung, der immer die Fotos gemacht hat?
Oh Gott, ja, da fragst du mich jetzt.
Ja, okay. Victor,
was, Victor? Ich bin mir nicht sicher tatsächlich.
Ich weiß gerade auch nicht. Aber da gibt zum Beispiel einen Vampir, der ist der Fotograf für die Zeitung. Und der hat immer eine Fiole mit Blut um den Hals zu hängen, weil wenn er dann das Foto macht und der Auslöser kommt und der Blitz, dann zerfällt er halt immer zu Staub. Und dadurch, dass dann seine Kette auch runterfällt mit dieser Fiole voll Blut, erwacht er wieder zum Leben.
Ja.
Auch einfach absurd.
Man muss ja auch sagen, also auch da hat es natürlich so ein bisschen geschafft, die Vampire. Es gibt natürlich die dem Blut sich losgesagt haben oder, ja, zumindest dem Menschenblut losgesagt haben. Deswegen stellt er auch keine Gefahr dar. Genau, deswegen ist er integriert. Also wie Vampire probieren sich auch zu sozialisieren, weil einige erkannt haben, irgendwann die Menschen sind einfach mehr, wir hätten keine Chance. Und auch moralisch ist es ja irgendwie auch richtig, auch wir müssen mit der Zeit gehen. Aber das ist ja auch übrigens, wie gesagt, Feucht von Lipwig, eine der Hauptfiguren. Übrigens meine Lieblingsfigur in den Scheibenweltbüchern.
Ja, jetzt wirklich?
Das ist meine Lieblingsfigur, ja.
Okay.
Weil durch dieses Hochstaplertum, der hat ja auch sofort mein Herz gewonnen gehabt, weil eine meiner Lieblingsszenen, deswegen auch, ich probiere Spoilerfall deswegen zu halten, ist tatsächlich, er muss im Prinzip ein Wettrennen gewinnen. Und zwar muss er in kürzester Zeit von einer Stadt zur nächsten reiten, weil er beweisen muss, wie schnell eigentlich die Post ist. Und was er tut, ist, also natürlich gibt es dort Widersacher von, nennen wir es Industrien, von anderen Leuten, die also hingehen und sagen, komm, pass auf, wir geben ihm den ungezähmtesten, wildesten Hengst, den wir hier haben, den schieben wir ihm unter, dann wollen wir doch mal sehen, wie weit er kommt. Und Feucht von Lipwig ist ein Typ, der sagt dann wirklich, okay, die Chance, dass ich scheitere, ist sowieso groß, als er das mitbekommt. Also wenn ich schon scheitere, dann phänomenal, beziehungsweise dann ist es halt so, ich kann es eh nicht mehr ändern. Aber wenn ich gewinne, dann muss ich richtig triumphieren. Also als er zum Pferd geht und sieht, was sie mit ihm gemacht haben, ist seine erste Anweisung, nehmt den Sattel ab, ich werde ohne Sattel reiten. Also immer noch einen draufzusetzen, er erhöht immer die Einsätze, weil er sagt, verloren habe ich im Prinzip ja schon. Also kann ich auch den Einsatz erhöhen, damit, wenn ich gewinne, dann richtig gewinne.
Das finde ich logisch. Also wenn, dann macht das halt ordentlich, weil sonst hätte er nur ganz normal gewonnen, weil im Endeffekt hat er ja keiner gewusst, dass er halt das schlechteste Pferd im Stall hat.
Ja, und als Hochstapler auch, deswegen eine Menschenkenntnis vom Herrn, deswegen meine absolute Lieblingsfigur. Ja.
Oh Gott, es ist einfach so großartig, wenn man nochmal einfach ein bisschen, oh, da ist eine Katze, hallo. Und ich werde direkt
abgeben. Sehe ich zumindest noch einen Katzenschwanz. Das ist ja auch ganz schön.
Das ist so, ja, du, anderes Setup, Katze geht vor, ihr hört jetzt live, vielleicht möchtest du noch ein bisschen schnurren, nein? Okay. Okay, jetzt wird geschnurrt. Ja, das Mikrofon. Und hatte man das schon mal im Podcast? Oh Gott, okay, jetzt wurde sich hingesetzt. Okay. Ich versuche weiterzumachen, es ist super schwierig.
Alles eine Frage auch der Krallen.
Das definitiv. Oh, ich werde abgeleckt. Oh, das ist schön. Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Buch. Das war in irgendeinem Buch, hat er das auch so richtig auf die Spitze getrieben mit, von wegen konnte Spuren von Erdnüssen enthalten.
Könnte Spuren von
Erdnüssen? Ja, das war immer so ein Sternchen am Ende der Seite.
Also auch das ist zum Stilistischen, nämlich von Pratchett auch. Er arbeitet viel mit Fußnoten. Das heißt tatsächlich, dass die oft es eine Anmerkung gibt, die dir zur Geschichte nichts beiträgt und fast so ein bisschen, ich meine, wer zum Beispiel die Per Anhalter Bücher kennt, kennt das auch, dass es manchmal wie so einen kurzen, fast wissenschaftlichen Exkurs gibt über eine Fußnote, wo es nochmal eine Erklärung gibt.
Ja.
Das Problem bei Pratchett, manchmal haben die Fußnoten noch Fußnoten. Ja. Fußnoten. Aber eigentlich mit jeder Stufe wird es immer nur noch besser und noch absurder.
Es ist so schön. Also als ich damals das angefangen hatte zu lesen und dann teilweise auch in der Bahn einfach loslachen musste, gab es teilweise Leute, die geguckt haben, was lese ich, und dann mir einfach nur zugenickt haben.
Ja.
So
ja.
Wissende Leute. Oh, es ist großartig. Halt.
Es gibt so viele Zitate eben, die man einfach von Pratchett, finde ich, auch immer wieder, die ich merke, die einfach so, die mir auch immer noch nach Jahren, wie gesagt, auch so im Kopf geblieben sind. So eine der krassesten Einleitungen in einem Buch fand ich zum Beispiel auch, als es eben gerade so um Kriege und um Diplomatie ging. Da war der Einstieg auch, der erste Bauer wird bewegt, der erste Schuss fällt, vermutlich auf den ersten Bauern. Und das hat mich auch so geprägt, wo ich dachte, das ist so wahr einfach.
Ja, es ist auch genauso wie, die Lüge ist schon einmal um die Welt, da hat sich die Wahrheit gerade erstmal die Schuhe angezogen.
Ja, genau, das ist ja auch eins von Mumm aus der Ecke. Ja, deswegen, das ist auch ein Sprichwort.
Das gehört auch mit dazu. Wenn ich sagen würde so, hey komm, ich möchte nochmal unbedingt ein Buch lesen, rereaden, oder vielleicht habe ich das noch gar nicht gelesen. Und ich würde dazu vielleicht auch ein Buddy-Read machen, falls HörerInnen sagen, oh boah, da möchte ich unbedingt mal mitmachen. Vielleicht ist es auch mein erstes Pratchett-Buch. Welches würdest du empfehlen?
Das jetzt. Problem ist, jetzt müsste man natürlich wieder alle im Kopf haben.
Ja, jetzt
also
habe ich nervös gemacht.
Ja, deswegen, das ist immer schwer. Also ich glaube ja halt weiter, wenn man sagt, so ich möchte möglichst viele Leute erreichen, sind halt die Todbücher, deswegen so gerade Gevatter Tod oder sowas, die, glaube ich, die am weitreichendsten sind, die größte Bandbreite haben. Aber die charmantesten Bücher, glaube ich, für so einen Anfang, finde ich halt die Hexenbücher.
Ja.
Also ich würde die Hexenbücher nehmen, weil dort gerade dieser Humor, weil ja auch jede Hexe so einen anderen Humor hat, wie gesagt, so Wetterwachs, der eher trockene Humor, Nanny Ock, der eher betrunkene Humor, Margaret, eher die zurückhaltende, schüchterne und so. Also ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich sogar mit den Hexenbüchern anfangen.
Dann echt zauberhaft?
Vermutlich, dann ist es in echt zauberhaft kommt der Zirkel aber, glaube ich, zu kurz, oder?
Stimmt, dann eher total verhext war es.
Vermutlich ja. Total verhext. Weil zauberhaft wäre nicht, ja, man lernt dann schon Oma Wetterwachs kennen, klar, aber dann lieber wirklich total verhext mit anzufangen.
Ja.
Da hat man dann ja wenigstens auch eine klassische Macbeth-Geschichte, man hat Elfen und sowas alles. Also eigentlich eignet die sich, glaube ich, ganz gut, um einzusteigen.
Dann würde ich doch sagen, dass ich, wenn die Folge rauskommt, auch ein Buddy-Read mit euch teile und dass sich vielleicht auch ein paar finden, die vielleicht auch mit Terry Pratchett anfangen wollen. Und wir einfach privat ein bisschen zusammen lesen.
Finde ich gut.
Vielleicht bekommt man dann so nochmal so ein, zwei Terry Pratchett-Fans mit dazu.
Ja.
Ich glaube, er wurde sogar zum Ritter geschlagen von der Queen.
Ritter weiß ich nicht, aber einige werden ja geadelt, dass sie diesen Sir-Titel zumindest tragen.
Er war auf jeden Fall ein Sir.
Ja, deswegen, genau, es ist Sir Terry Pratchett. Ich weiß immer nicht, auf welcher Adelsstufe die dann stehen, weil royalen Dingen bist du ja eigentlich diejenige. Royals habe ich ja immer nicht so viel zu tun.
Was da gerade los ist, oh, ich sag's dir. Also alleine mit dem Foto zum Muttertag und dann die ganzen Spekulationen und dann im Endeffekt dann das Statement dann von Kate, die sich dann wirklich gezwungen
hat. Also Scheibenwelt.
Ja, gut. Du hast kurz damit angefangen, da ist gerade sehr viel los, darüber muss man reden.
Selbstschuld, ja.
Ja, das ist so, es gehört mit dazu. Es gab also
Man merkt nur, wie meine Synapsen halt die ganze Zeit wirklich feuern und mir auch einzelne Szenen einfallen.
Ja.
Weil man eben so sieht, so die klassischen, auch philosophischen Probleme, so zum Beispiel klassisches philosophisches Ding ist auch das Schiff des Theseus, wird zum Beispiel gerne genannt. Wenn ich jetzt ein Schiff habe und ich fange an, Dinge auszutauschen, hey, ich nehme den Anker weg, es ist ja immer noch das gleiche Schiff. Mhm. Ich tausche den Mast weg, weil der kaputt gegangen ist, es ist ja immer noch das gleiche Schiff. Wann ist das Schiff nicht mehr das Schiff? Ich kann ja irgendwann alle Teile getauscht haben. Ist es dann noch das Schiff?
Oh Gott, damit machst du einen Knoten in meinen Kopf.
Und es gibt ja sogar noch die Erweiterung davon. Ich nehme zum Beispiel den Mast, obwohl er noch in Ordnung ist, nehme weg und tausche den Mast aus. Ist natürlich noch das gleiche Schiff.
Ja.
Den Mast packe ich beiseite. Jetzt nehme ich von dem Schiff, keine Ahnung, den Bug. Tausche ihn aus, neuer Bug ran. Ist ja immer noch das gleiche Schiff, pack den Bug beiseite. Irgendwann habe ich Teile für ein zweites Schiff zusammen. Hm. Sind dann beide das Originalschiff? Welches ist das Schiff?
Ach doch, sowas nicht. Ohne Kaffee. Mit Katze so, auf dem Arm.
Und diese Überlegungen zum Beispiel, auch die werden in anderer Form zum Beispiel bei Pratchett nämlich behandelt. Sowas. Also es dann auf unterhaltsamere Form.
Ja, es ist aber großartig, weil es halt wirklich nicht nur halt von wegen so, wir machen es ein bisschen über Fantasy lustig ist, sondern da ist halt einfach, also vielleicht versteht man dann, also als die Meldung von seinem Tod kam, er hatte ja schon Alzheimer und sein Sohn hatte ja geholfen mitzuschreiben und alles drum und dran. Aber als dann die Meldung von seinem Tod kam, habe ich echt geweint.
Ja.
Das ist.
Das war auch wirklich traurig, deswegen. Das ist wirklich traurig. Also, ein Zitat deswegen von Pratchett ist ja auch, ich kenne es auch, ich weiß nicht, wie es ihm da noch zugedichtet ist, aber ich mochte es trotzdem. Da war es so, mir erschien es, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt so war, als hätte ich zwei Krankheiten. Eine war Alzheimer und die andere war zu wissen, dass ich Alzheimer habe.
Ja.
Und deswegen, das hat mich damals auch so, hui.
Aber er hat recht.
Ja.
Oh Gott. Ich weiß gerade nicht, ob ich wegen Allergie weine oder. Aber man muss ja auch sagen, also wirklich, es wurden ja auch super viele Sachen von ihm verfilmt.
Genau.
Das ist auch so mal gar nicht so schlecht. Die im englischen Fernsehen liefen dann immer um die Weihnachtszeit rum.
Ist richtig so. BBC, glaube ich, sogar richtig. Ja. Und einmal so diese Weihnachtsgeschichte quasi. Die ist
Schweinsgalopp.
Sehr gut. Schweinsgalopp, genau.
Ja.
Schweinsgalopp ist im Prinzip eine andere Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Die war sogar erstaunlich gut umgesetzt. Mhm. Die hat mir gefallen. Farben der Magie. Da bin ich so ein bisschen dran gescheitert, weil ich tatsächlich die Besetzung gar nicht so gut fand.
Ja.
Weil in meinem Kopf waren zwei Blumen, muss man dazu sagen. Ein Tourist von jenseits des Meeres, der so in diese Hauptscheibenwelt, was wir kennen, diesen Fantasy-Teil, kommt. Der war dort irgendwie, das passte für mich nicht rein. Rincewind war zu alt für mich. der Zauberer. Der war in meinem Kopf immer viel jünger gewesen da noch, zumindest zu dem Zeitpunkt. Also der war tatsächlich schwer für mich. Ja.
Das ist Ab die Post war noch ein Film, der umgesetzt wurde. Den fand ich richtig gut.
Der war gut, genau.
Das ist, und dann gab es noch Maurice der Kater. Den habe ich aber nicht gesehen.
Den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, ja. Das stimmt.
Ich hatte den noch nirgendwo gefunden, muss man dazu sagen. Und vielleicht, viele von euch kennen die Serie wahrscheinlich. Ich habe mich bis jetzt noch dagegen geweigert, weil ich mir meine Vorstellungen nicht kaputt machen will. Good Omens. Good Omens ist eine Verfilmung von Terry Pratchett.
Genau, also dazu muss man sagen, mit Neil Gaiman zusammen. Good Omens ist eine Geschichte, die haben sie zusammengeschrieben, Terry Pratchett und Neil Gaiman, und damit meine Lieblingsautoren in einer Geschichte. Also hat damals auch meinen Nerv getroffen, deswegen, als das Buch rauskam, sofort verschlungen. Neil Gaiman ist für mich auch einer der ganz grandiosen Autoren.
Ja.
Das war tatsächlich, als Anne gefragt hatte, wollen wir eine Podcast-Aufnahme machen, hatte ich auch gedacht, oh, so eins meiner Lieblingsbücher auch aller Zeiten ist zum Beispiel Niemalsland und sowas.
Habe ich mir übrigens gekauft und ist auf meinen Sub auf Platz 3 aktuell, damit ich da ein bisschen mehr dich verstehe.
du Arme.
Oh Gott.
Das tut mir leid, dann entschuldige ich mich schon im Vorhinein. Und aber da hatte ich auch gedacht, so gerade wenn es Anne noch nicht kennt und selbst wenn, kriegt man die Zeit gefüllt, bestimmt irgendwie schon. Aber wir haben dann auch gesagt, Scheibenwelt ist, glaube ich, nochmal so, wenn man dann gerade so in die Breite der Zuhörerschaft geht oder sowas, dann mit Scheibenwelt kriegt man wahrscheinlich noch einige Leute erreicht, ja. Aber deswegen Neil Gaiman, auch ganz fantastischer Autor.
Ach Gott. Aber hast du God Omens gesehen, die Serie?
Ja, beides. Also deswegen gelesen, gesehen, deswegen alles Hörbuch, komplett alles durch. Und sie ist super umgesetzt, muss man sagen. Also man merkt wieder auch bei den, Neil Gaiman war halt beteiligt, auch an der Umsetzung. Und das merkt man halt. Also wie zum Beispiel ja auch Sandman, eine Serie. Sandman sind ja auch Comics mal gewesen, an denen Neil Gaiman beteiligt ist. Oder die Neil Gaiman geschrieben hat, die Storyline. Die Serie fand ich auch sehr nah, wirklich an der Originalgeschichte umgesetzt, die Stimmung gut eingefangen. Du merkst einfach, wenn die sich die Leute dazu holen, die wissen, was ihre Geschichte, was ihr Buch, was auch immer ausmacht, dann kann es was echt was Gutes werden. Und deswegen kann man wirklich auch sagen, ja, Good Omens, natürlich nicht in jedes Detail, und bestimmt werden jetzt auch einige Leute sagen, ja, aber da fehlten doch bestimmte Szenen oder das stimmt alles, das ist korrekt. Aber auch zweite Staffel gibt es ja eigentlich nicht als Buch. Sie haben ja wirklich eigentlich, die erste Staffel ist ja das Buch und eine zweite rangesetzt, aber selbst die fand ich gut. Ich muss sagen, mich hat's voll abgeholt. Cast ist super gewesen, Geschichte schön, und deswegen, und ich glaube, Pratchett hätte da auch seinen Daumen hochgehoben, weil ich glaube einfach, die Stimmung, den Essenz, den Kern haben sie getroffen.
Das, vielleicht schaue ich da noch mal rein. Also ich hatte halt zu viel Sorge davor, dass Sachen, wie man sie sich vorstellt, halt dann anders sind. Dazu muss ich sagen, mittlerweile betrachte ich Verfilmungen, also Filme und Bücher, ein bisschen anders, getrennter voneinander, als eigene Werke, wie sie auch funktionieren. Das ist ja gerade bei Three Body Problem auf Netflix. Hast du die Serie gesehen?
Nee, leider nicht. Also kommt bei mir noch aus. So.
Kann ich empfehlen, bitte nicht mit Frau Sterntreu.
Nee, klar.
Und Three Body Problem ist ja die Verfilmung von Die drei Sonnen. Und das ist auch komplett abwegig voneinander. Also der ursprüngliche Part, der passt, aber das, was dann in der Gegenwart passiert, nicht. Aber es ist trotzdem eine super Serie, die funktioniert. Und ich versuche, die Sache mehr jetzt so zu sehen als eigenständige Werke, weil du kannst einfach nicht alles umsetzen.
Ja, manchmal ärgere ich mich trotzdem drüber. Mein Lieblingsbeispiel ist Starship Troopers.
Davon gibt es ein Buch.
Ja, und sie haben sich beim Film nämlich drauf berufen. Und das hat mich so geärgert. Okay. Starship Troopers ist ein Buch aus den, ich weiß gar nicht, 60ern wahrscheinlich, 70er, von Robert Heinlein. Fantastisches Buch, also man merkt natürlich die Zeit an, und da sind einige Szenen drin, wo ich wirklich sage, auch wieder sozialkritisch ohne Ende. Ich stehe überhaupt nicht hinter der Meinung von Heinlein an allen Stellen, kann man echt nicht sagen. Aber es war zumindest durchdacht und gut argumentiert und gut dargestellt in dem Buch. Und dann gehe ich ins Kino und gucke diesen trashigen Film an, der nichts, aber auch nichts mit dem Buch zu tun hat, außer es gibt die Bugs als Gegner und ein paar Namen der Figuren. Und eigentlich war es das schon. Und mich hat so geärgert, wo ich dachte, so trashige Filme, ich habe nichts gegen trashige Filme, ist völlig in Ordnung, sollen sie machen, kann man richtig Bock drauf haben. Aber schreibt da nicht diesen Namen ran, weil so bin ich mit der völlig falschen Erwartungshaltung rangegangen.
Weil der Film an sich ist gut.
Hat Kultstatus, deswegen, ich kam halt nicht ran, weil mich hat es damals voll verdorben, weil ich mit einer komplett anderen Erwartung rangegangen bin.
Ja, ja.
Auch das wäre für mich tatsächlich, also sollten wir irgendwann mal eine Aufnahme-Podcast, ein Gespräch über Nebenschauplätze haben. Ich würde gerne auch mal eine Diskussion über solche Sachen führen. Da hätte ich auch noch viel zu erzählen.
Oh, da wäre ich voll dafür. Das ist, also dazu muss man halt sagen, Fabi und ich, wir freuen uns immer, wenn wir halt noch nebenbei ein paar Folgen einfach auch aufgenommen bekommen und produziert bekommen, weil das unser Puffer ist. Das, was sehr gut ist, weil auch die Messezeit bald beginnt. Deswegen Farbenzirkel, Torben,
irgendwann,
ich lade dich herzlich wieder ein.
Können wir gerne so das Thema zum Beispiel machen, Buchverfilmung als Oberthema einfach. Und dann kann man sich da mal drin austoben und muss sich auch nicht auf einem so festsetzen.
Das ist schon, wir hatten das auch schon mal mit Fabi zusammen, halt zu zwei Themen, halt unter anderem halt auch die Tribute von Panem, haben auch da schon, weil ich weiß noch, wir hatten gestern hier beim Event kurz das Gespräch mit Karma, hatte ich das, mit Kami, da war so, welche Filme habe ich gesehen? Ich so, der Herr der Ringe und so, haben uns auch drüber unterhalten. So habe ich aber nur einmal gesehen. Ich hatte das damals gesehen, als sie im Kino waren. Und da habe ich das noch nicht ganz trennen können.
Ja, verstehe ich.
Deswegen, aber
mir war es noch eine Stufe schlimmer. Neben mir saß einer meiner Freunde, der quasi bei jeder Szene kommentierte, was im Buch anders war.
Oh, schön. Live-Kommentator.
Oh Gott, ja. Da habe ich auch gedacht, das mache ich nicht wieder, neben ihm zu sitzen.
Oh Gott.
Aber zurück mal die Kurve, zumindest zu Pratchett's Heimwelt nämlich, wo ich finde, trotzdem noch mal Augenmerk. Mhm. Ich möchte da mal einen der Übersetzer oder den Hauptübersetzer nämlich mal loben auch.
Ja.
Auch wenn er zwischendurch auch umstritten war. Andreas Brandhorst ist vor allem so der Hauptübersetzer von Pratchett irgendwann gewesen. Und Andreas Brandhorst, der musste auch erst seinen Stil finden. Mhm. Also er war auch nicht ganz unumstritten am Anfang, deswegen, also er hat seine Kritik bekommen. Aber ich muss ihm hoch anrechnen, der hat sich auch stark im Laufe der Zeit verändert. Ich weiß nicht, ob er wirklich Kommentare dann angenommen hat, Kritik angenommen hat oder ob er von selbst auch einfach dann reinkam. Er wurde immer besser, muss ich sagen. Weil die Schwierigkeit bei Pratchett ist eben zum Beispiel Wortspiele.
Ja.
Wortspiele sind ja bei jeder Serie, bei jedem, also alles, wo du nicht die Originalversion hast. Und man kann natürlich wieder sagen, ja, man muss die Pratchett-Sachen im Original lesen.
Aber ich kann das nicht.
Versnobter. Nee, deswegen, wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Und manchmal finde ich es ja auch nicht schlimm bei einigen Sachen. Und Andreas Brandhorst hat sich Mühe gegeben, muss ich echt sagen. Wie gesagt, so einer meiner Sätze, die ich noch im Kopf hatte, war im Original, wo Gevatter Tod sagt, I could murder a curry. Das heißt wirklich diesen Mordbezug. Also wirklich, I could murder a curry, was ja nicht sagt, er hatte jetzt total einen riesen Appetit auf ein Currygericht. Und Andreas Brandhorst wenigstens da so schön einfach hat, oder ich weiß nicht, ob er auch gut nachgedacht hatte, so dieses, ich könnte jetzt für ein Currygericht sterben.
Ja.
Und damit den Todbezug wieder, es ist nicht wörtlich übersetzt, aber er hat den Gag rüber gerettet ins Deutsche.
Das ist super schwierig.
Ja, genau.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Und das muss ich sagen, hat er immer gut geschafft. Es gibt auch eine Seite im Internet, wo sogar Fans dann immer mal sich die Bücher vornehmen, quasi Zeile für Zeile, und auch Anmerkungen gemacht haben, wo manchmal sogar tatsächlich ein Absatz vergessen wurde beim Druck oder wo sie eine bessere Übersetzung vorgeschlagen haben. Hatte ich auch mal gelesen, sind auch gute Dinger dabei. Aber trotzdem muss ich sagen, insgesamt gute Übersetzung, auch die Stimmung zu fangen. Bei Scheibenwelt zum Beispiel hat mir immer gefallen, für die Stimmung, sie siezen und irzen sich im Normalfall nicht.
Ja.
Das gibt's auf der Scheibenwelt nicht. Das fand ich so auffällig für ein Fantasy-Buch damals. Sie duzen sich. Du, deine Majestät.
Ja.
Deswegen, also ja, es ist wirklich so, ja, sie werden natürlich mit Respekt behandelt und sie kriegen ihre ganzen Titel, werden aber trotzdem mit Du angesprochen. Das fand ich eine Stilentscheidung damals, wo ich dachte, krass. Und jetzt nämlich den Wechsel danach. Später, ich weiß gar nicht, warum er es gar nicht mehr gemacht hat, muss ich gestehen, in den späteren Büchern, ich glaube, der Verlag hat es gewechselt, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch zu teuer wurde, kann man ja nicht beurteilen. Bestimmt weiß es irgendjemand da draußen. Die letzten Bücher sind nicht mehr von Andreas Brandhorst übersetzt.
Nein?
Nein. Und du merkst das sofort, also das erste war, glaube ich, eins mit den, als dieses Fußballspiel, glaube ich, behandelt wurde, da ist es mir gleich aufgefallen, dass ich wirklich beim Lesen schon merkte, warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Irgendwas ist anders.
Es stimmt nicht. Und dann bin ich irgendwann drauf gestoßen und habe gemerkt, ach, der Übersetzer ist ein anderer. Und plötzlich sehe ich in einem späten noch ein Buch oder so, dass er auch plötzlich anfängt, die Leute zu siezen.
Oh.
Wo ich so dachte, wie ein Sie? Und das passte nicht mehr zu meiner Scheibenwelt. Ja. Deswegen habe ich mich mit den letzten Büchern auch so schwer getan.
Das ist ja. Ich sehe gerade übersetzt von Bernard Kempen, der Club der unsichtbaren Gelehrten. Das war das Erste, was nicht mehr von ihm war.
Ja.
Ach.
Und deswegen, und du merkst es. Du merkst es richtig. Ich habe es wirklich, ohne es gewusst zu haben, weil ich damit ja auch nicht gerechnet hatte, ich habe beim Lesen sofort gedacht, oh Gott. Und deswegen da auch mal an Übersetzer und ihren Leistungen. Deswegen großes Kompliment für mich trotzdem an Andreas Brandhorst. Wie gesagt, auch da wird es welche geben, die das Original gelesen haben und sagen, hätte man alles besser machen können, mag alles sein. Aber die Übersetzung von Andreas Brandhorst, die hat mich wirklich, wirklich abgeholt. Und das, er hat eben so auch meine Scheibenwelt geformt.
Ja, also ich muss sagen, ich habe hier gerade die Liste von den Büchern, die alle veröffentlicht wurden. Es waren 41, nicht 42 Bücher. 42 wäre auch noch grandios gewesen,
ja.
Muss man dazu sagen. Und von den letzten vieren habe ich zwei nicht gelesen. Das Nummer 38 war das Mitternachtskleid.
Oh, das war gut.
Das war gut. Da ging es um, das hatte ich noch gelesen.
Das hattest du noch.
Genau. Da war Hexenverfolgung, glaube ich, mit dem Thema.
Ja, auch.
Steife Prise habe ich nicht mehr gelesen. Mhm. Noch nicht. Gut, ja. Toller Dampf voraus habe ich auch nicht gelesen.
Ja.
Und die Krone des Schäfers habe ich auch nicht gelesen. Das ist das Letzte, was erschien. Und das ist noch ein Tiffany-Roman.
Ja, und den braucht man eigentlich für den Abschluss der Tiffany-Romane.
Ja.
Weil das Ding ist wichtig für diese Tiffany-Geschichten. Tiffany ist ja auch eine meiner, also ist ja quasi meine Lieblingsfigur bei der Scheibe, so sagen. Tiffany wirklich so die, nochmal so die moderne Form der Hexe war. Eigentlich hatte man so erstmal so diese ganz klassischen Fantasy-Hexen eben ja eher mit diesem Hexenzirkel und so, die schon ein bisschen modernisiert wurden, als plötzlich eine neue Hexe dazu kam, mit Perdita X, weil man muss sich ja einen coolen Namen geben und X klingt ja immer so mysteriös.
Ja.
Perdita X. Und die Tiffany-Bücher waren für mich plötzlich nochmal so moderner und das Ganze nochmal aufgefrischt und aufgemischt, weil sie quasi alleine zur Hexe werden musste. Im Prinzip ja, sie hat auch ihre Mentorin gehabt und alles, aber sie hat nochmal so eine eigene Bubble gehabt, in der sie gelebt hat eben und wie sie mit der Welt interagiert, mit dem Kreidefelsen, also so eine richtige Hexe, die sich auch mit dem Land selbst auch so sehr identifiziert.
Deswegen auch die Kombi mit den kleinen freien Männern halt unglaublich gut.
Genau.
Das war echt, war wirklich, wirklich schön. Richtig. Ich hatte erst Probleme, mich ein bisschen an sie anzufreunden, weil sie für mich so ein bisschen jung war. Mhm. Aber als sie dann auch so, sie ist ja auch auf Oma Wetterwachs getroffen, dann hat es für mich langsam so einen richtigen Weg. Dann war ich auch mit ihr warm. Mhm. Hat aber ein bisschen gebraucht.
Ja.
Ach Gott. Das.
Deswegen, also für mich war auch, dass ich erstmal den Sinn an ihr erkennen musste, weil ich dachte, hey, es ist doch schon irgendwie eine neue Hexe dazugekommen. Aber sie hat so ihren eigenen Stil dann alles mitgebracht, dass die Tiffany-Geschichten waren wirklich nochmal so ein schöner eigener Zyklus. War toll.
War wirklich toll. Also an euch da draußen, vielleicht habt ihr einen kleinen Einblick bekommen einfach in die Scheibenwelt. In das, was Terry Pratchett dort geschaffen hat. Warum vielleicht auch der ein oder andere geweint hat, als er wirklich gestorben ist. Weil er eine unglaublich schöne Welt geschaffen hat. Ich werde auf jeden Fall den Buddy-Read machen zu Total Verhext. Ich werde das dann in der Story teilen. Vielleicht kommt der ein oder andere rein. Ich weiß gar nicht, Farmzucker, ob du das kennst, Buddy-Reads?
Tatsächlich nicht, nein.
Es gibt eine App, die nennt sich Rido. Da kannst du deine Bücher tracken, auch wie viel du liest, wie viele Seiten am Tag. Wenn du das willst, du kannst dir auch Ziele machen, alles drum und dran, auch Bücher bewerten. Demnach werden dir auch Bücher vorgeschlagen. Und es gibt Buddy Reads. Das heißt, das ist ein kleiner Ort, wie ein kleines Forum, wo du dich über das Buch dann austauschen kannst. Und halt mit dem Stand, wo du was gelesen hast. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hier auf Seite 14 hat mich das total mitgenommen. Lasst uns mal darüber reden. So ein kleiner Austausch.
Also quasi, ich mache einen Bücherclub. Und das ist so das gemeinsame Notizheft im weitesten Sinne für dann den Austausch.
Genau. Und du siehst auch immer erst die Kommentare, wenn du auch schon so weit gelesen hast. Das heißt, du siehst da eins, aber das ist halt verdeckt. Und du kannst es erst dann lesen. Du kannst es halt aufklappen, wenn du wirklich draufklickst und dann sagst du, ich möchte wirklich.
Wenn du nicht gespoilert werden willst.
Ja. Also wir nutzen das ganz gerne für den Podcast mit, weil wir auch so die Meinung der HörerInnen mitbekommen, was ganz cool ist. Was ich auch sehr mag. Und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen ja überzeugt, dass er sagt so, oh ja, komm, ich lese mal in Terry Pratchett rein und kann mal gucken, ob ich den Klappentext so total verhext finde, was auch gerade wirklich schwierig ist, weil ich eine Katze habe, die die Form von Wasser angenommen hat und in meinen Armen liegt.
Ich sehe es gerade auch in meinem Regal nicht in Reichweite.
Im Zug hat wahrscheinlich alle zu Hause. Pratchett
nimmt bei mir auch, ist auch über 4 Regale verteilt, muss ich gestehen.
Ich google einfach mal. Es tut mir leid, Katze. Ich kann direkt weitermachen. So. Ich
gerade ein gutes Omen, wachen, wachen. Ja, alles Sense.
Ich hab es. Alle guten Hexen sind 3. Das denken sich zumindest Esmeralda, Oma Wetterwachs, Nanny Ogg und Margaret Knoblauch. Zusammen machen sie sich auf ins geheimnisvolle Märchenland Genua, um dort die Pläne der bösen Hexe Lilly zu vereiteln. Diese will das Stubenmädchen Ella mit dem Herzog verheiraten und dann durch Ella an die Macht gelangen. Dass sie dabei nicht nur ein paar alteingesessene Märchen wild durcheinander wirbelt, sondern auch sonst allerlei übel anrichtet, stört Lilly nicht weiter. Zum Glück hat sie die Rechnung ohne das kuriose Hexentrio aus Longs gemacht. Das ist der Klappentext. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der mit mir liest. Ich würde mich sehr freuen. Für mich wäre es ein Rereaden. Von daher bin ich gespannt, was dort auf mich zukommt. Moment.
Okay. Was tust du? Ach da, die Katze. Für die Zuhörer, die Katze ist jetzt gerade an Anne hochgeklettert und wird gleich versuchen, ihr Gesicht in Annes Gesicht zu drücken. Zumindest so sieht es aus.
Es sind erschwerte Bedingungen des Podcasts. Aber das ist okay. Ich versuche immer noch ins Mikrofon zu...
Die Katze hat jetzt übrigens übernommen. Anne wurde vom Mikrofon verdrängt. Katze hat entschieden, das Mikrofon ist jetzt meins. Katzen sind sowieso die Herrscher dieser Welt. Die Katze übernimmt jetzt den Podcast. Vermutlich also bei zukünftigen Podcast werdet ihr Fabi und die Katze erleben.
Lesezeiten. One cat, one girl, one book. Das wird gut. Es ist halt, also ich habe zu Hause, haben wir ja keine Katzen und die 3 sind hier alt, die gehen halt komplett auf dich los. Die wollen halt Aufmerksamkeit, die werden sonst nie gestreichelt, die bekommen nie was zu essen.
Können wir übrigens auch direkt Pratchett Childwelt wieder zitieren. Da ist auch an einer Stelle, wo einer fragt, was gibt's in dieser Welt, das das Leben wirklich wertvoll macht? Und Gevatter Tod dachte drüber nach. Katzen, sagte er schließlich. Katzen sind nett.
Das stimmt.
Also ich finde damit...
ich bin befreit. Definitiv. Ach, Torben, es war mir eine Ehre, dass du mit dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass ich auch mal reinschnuppern durfte.
Ja. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
Deswegen, also wie gesagt, für mich ist Scheibenwelt, ich kann es wirklich nur empfehlen, wie gesagt, durch den Humor, trotzdem, es ist kein dummer Humor oder es sind keine dummen Geschichten, der Humor ist schon dumm, aber die Geschichten sind nicht dumm, das, was dahinter steckt, ist nicht dumm, hat mich seit meiner Teenie-Zeit alles begleitet von Pratchett. Ich habe alles von Pratchett gelesen, also auch nicht nur Scheibenwelt, er hat auch noch rechts, links, anderes sowas wie die Teppichvölker und die Nomen-Trilogie. Ich kann wirklich alles empfehlen für Leute, die eben ein bisschen auf Fantasy muss man halt trotzdem stehen. Aber deswegen, das ist wirklich für mich ja Nerdkultur vom Feinsten, wo ich auch sage, und das zu Recht.
Ja. Das ist schön. Wirklich, vielen lieben Dank, dass du da warst. Dankeschön für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ihr hört am besten nächste Woche wieder rein, denn wenn nicht, dann komme ich vorbei und stecke euch die Katze ins Gesicht. So in etwa. Bis dahin, bye bye.
Bis dann, tschüss.